Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, da seid ihr ja wieder. Die Community ist komplett.
Herzlich willkommen.
Wir haben einen neuen Fall für euch. So schnell ist schon wieder eine Woche vorbei gerast. Und es ist ein Fall natürlich aus dem Arzthaftungsrecht, aus Peters Anwaltskanzlei. Und deine Fälle, die gestalten sich für einige zu richtigen Rätselfällen. Das hatten wir so eigentlich gar nicht auf dem Schirm, aber macht auf jeden Fall Sinn. Dein Namensvetter Peter, der schreibt nämlich, er ist bei Folge 6 eingestiegen, hat dann alle anderen Folgen in 1 durchgesuchtet und spielt mittlerweile eine Art Cluedo. Cluedo mal gespielt, Peter, du guckst gerade so fragend.
Ich kenne den Namen, aber ich habe es nicht gespielt.
Also wenn es nicht um Geld geht, spielst du nicht. So
Brettspiele, ich spiele nur Monopoly.
Natürlich, da geht's ja um Hotels und Geld. Ja, also Cluedo, nur mal ganz kurz, da musst du einen Fall aufdecken, einen Kriminalfall. In welchem Raum hat wer wen umgebracht, das weiß man meistens, aber mit welchem Gegenstand? So, und also, jetzt sind wir, pass auf, der Kreis schließt sich. Also dein Namensvetter Peter versucht da die Arztfehler rauszuhören während des Falls. Das ist für ihn so ein richtiger Sport geworden und er sagt, er wird auch immer besser.
Manchmal ist es leicht, manchmal ist es aber auch schwierig. Wir verkürzen das Ganze, wir stellen das ja verkürzt dar. Wir können nicht die ganzen Fehler in extenso, wie man es eigentlich juristisch richtigerweise macht, darstellen. Das ist wirklich eine arge Verkürzung, das müssen wir zugestehen. Aber ohne, dass wir was hinzudichten oder was Gravierendes weglassen. Wir beschreiben eine Situation, die sich ereignet hat und wie über diese Situation dann auch geurteilt worden ist. Also sind echte Fälle mit echten Entscheidungen, ohne dass wir in die Situation kommen wollen, dass etwas vielleicht reißerisch sogar dargestellt wird. Oh, da sind wir ganz weit von entfernt.
Also ich kann das Rätselraten von Peter auf jeden Fall verstehen. Vielleicht machen das ja manche von euch auch. Ich mache es ehrlich gesagt auch. Und da sind immer wieder Überraschungen dabei, wo ich denke, das ist doch jetzt so eindeutig. Also da kann ja gerade nur ein Fehler passiert sein. Und dann ist das aus juristischer Sicht, und darum geht es ja bei uns, ist das gar nicht der ausschlaggebende Faktor gewesen. Genau. Tricky, die ganze Nummer hier mit dir. Tricky.
Ja, oftmals ist der Fehler nicht sofort erkennbar. Und es gibt ja auch in der Medizin, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen, unterschiedliche Auffassungen. Also Arzt A sagt, das ist ein Fehler und Arzt B sagt, nee, so macht man das. Das ist alles richtig gewesen. Also es ist ja nicht so, dass es nur eine Linie in dem Bereich gibt, sondern es kann höchst unterschiedlich bewertet werden. Wie bei uns Juristen. Die erste Instanz entscheidet anders als die zweite Instanz. Ohne, dass das eine jetzt richtig oder falsch ist, sondern einfach eine andere Bewertung der Situation, wie man sie beurteilt.
So, ihr Spürnasen, dann schaut doch mal, ob ihr heute den Fehler findet. Wir lernen heute, glaube ich, einen der fittesten 80-Jährigen kennen. Das ist der Jakob, der ist immer noch eine Erscheinung. Knapp 1,90 Meter groß, ist ein Bär von einem Mann. Sehr aktiv und vital. Zweimal in der Woche schwitzt er in der Sauna. Für ihn das beste Mittel, um gesund zu bleiben. Sein Geist hält er auch fit. Zum einen als leidenschaftlicher Hobbykoch und als ambitionierter Schriftsteller. Er schreibt humorvolle Kurzgeschichten und ist auch gern gesehener Gast bei Autorenlesungen in Buchhandlungen. Jakob fährt mit seinen 80 Jahren noch Auto. Er wüsste auch gar nicht, warum er das lassen sollte, auch wenn ihn seine Töchter schon mehrfach darum gebeten haben. Sie machen sich halt Sorgen. Jakob hat das bisher immer so ein wenig belächelt. Einige Monate nach seinem 80. Geburtstag im Juli, es ist jetzt Oktober, ist Jakob auch wieder mit seinen Büchern im Gepäck auf dem Weg zu einer Lesung. Es ist später Nachmittag, es ist schon recht dunkel. Dann fährt Jakob eigentlich nicht mehr so gerne, denn das mit der Nachtblindheit ist in den vergangenen Jahren schon extremer geworden. Und dann kracht es auch. Jakob fährt zu schnell in eine Kurve, verliert die Kontrolle über seinen Wagen. Der überschlägt sich insgesamt 5-mal und bleibt am Rande einer Landstraße auf dem Dach liegen. Jakob ist für kurze Zeit weggetreten. Er kommt dann zu Bewusstsein und der Schock ist erstmal so groß, dass er über mögliche Schmerzen gar nicht nachdenkt und auch erstmal gar keine Schmerzen verspürt. Aber er ist verletzt, denn Folgendes notieren die Rettungssanitäter in ihrem Einsatzprotokoll. Patient wach, ansprechbar, Schmerzen im linken Ellbogengelenk, linken Sprunggelenk, retrograde Amnesie. Das bedeutet, Jakob kann sich an den Unfallhergang nicht erinnern und auch die Minuten davor sind so wie in Nebel gehüllt. Ich habe direkt eine juristische Frage an dich, Peter, auch wenn wir noch nicht wissen, wie der Fall weitergeht. Wenn es jetzt im weiteren Verlauf einen Behandlungsfehler geben sollte, spielt es dann irgendeine Rolle, ob er diesen Unfall selbst verschuldet hat oder ob der fremdverschuldet war?
Das ist eine ganz hervorragende Frage, Tanina.
Ja, ich klopfe mir gerade mal kurz links und rechts auf die Schulter.
Ja, auch zu Recht, weil das wissen die meisten, auch manche Juristen gar nicht. Wenn ein fremdverschuldeter Unfall vorhergegangen ist, also jemand anderes hat dich bei einem Unfall geschädigt, dann ist es so, wenn du dann weiter nachher ärztlich behandelt wirst und die Ärzte machen dann einen einfachen Fehler, haftet dennoch der Unfallverursacher auch für diese fehlerhafte Behandlung des Arztes zumindest mit. Die sind sogenannte Gesamtschuldner, sind beide haftbar. Aber das wird nicht unterbrochen, der Kausalverlauf, dadurch, dass jetzt jemand eine falsche Behandlung gemacht hat, sondern du haftest als Unfallverursacher auch noch mit. Hm. Du haftest dann nicht mehr, wenn der Fehler ein besonders grober, ein gröbster Fehler gewesen ist des Arztes, der Ärztin.
Dann ist man raus.
Dann ist der Kausalverlauf unterbrochen und dann ist man raus, dann hat man dafür nicht mehr einzustehen. Hm. Also spielt es eine ganz, ganz große Rolle, ob der Unfall selbstverschuldet war oder nicht. Bei selbstverschuldeten Unfällen gibt es ja niemanden, den man in Anspruch nehmen kann.
Ja.
Dann hat man den Arzt, die Ärztin als Haftenden. Aber bei Fremdverschuldeten verhält es sich entsprechend anders.
Macht ja auf jeden Fall Sinn, wenn ich jetzt jemandem ins Auto krache und der ist hinterher im Krankenhaus, muss behandelt werden, Schleudertrauma und muss die Halskrause tragen. Da gibt es doch auch so Betrüger, ne? Die legen es drauf an. Die schnallen sich dann die Halskrause um und gucken, was man noch so kassieren kann.
Ja, das gibt es bei Verkehrsunfallgeschehen, gibt es das mitunter auch. Aber da kann schon durch entsprechende Sachverständigengutachten sehr gut nachvollzogen werden, ob wirklich ein HWS-Schleudertrauma entstanden sein kann, durch die Aufprallgeschwindigkeit oder was auch immer. Das ist nicht mehr so einfach, da zu betrügen.
Und Schmerzensgeld zu kassieren.
Und Schmerzensgeld meistens aber in geringer Höhe abzukassieren.
Also lass das, sowas machen wir nicht. Wir kommen zurück zu Jakob. Jakob kann zum Glück ohne größere Anstrengungen aus dem Unfallwagen geholt werden und die Rettungskräfte bringen ihn zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Der schriftliche Befund der Notaufnahme liegt uns vor, ähnelt auch dem der Ersthelfer. Patient ist in einem wachen und orientierten Zustand. Ohne Bewusstlosigkeit, keine Kopfschmerzen, keine Übelkeit, kein Erbrechen, keine offenen Verletzungen. Das Röntgenbild des linken Ellenbogens zeigt allerdings eine Fraktur, das heißt einen Bruch. Es werden keine Hinweise auf eine Schädel- bzw. Hirnverletzung dokumentiert. Es werden auch noch weitere Dinge abgeklärt. Die Pupillen werden ebenfalls als unauffällig dokumentiert. Die Halswirbelsäule ohne Auffälligkeiten. Und auch Durchblutung, Motorik und auch sonstige sensorische Untersuchungen zeigen keine Auffälligkeiten. Jakob bleibt über Nacht im Krankenhaus. Am nächsten Morgen besucht ihn schon früh seine älteste Tochter. Und sie ist auch dabei, als die ärztliche Visite stattfindet. Und hier gehen die Meinungen jetzt auseinander. Jakobs Tochter schwört darauf, dass ihr Vater während dieser morgendlichen Visite über Kopfschmerzen geklagt habe. Der behandelnde Arzt will sich auch nach 4 Jahren, so lange liegt dieser Fall zurück, absolut sicher sein, dass Jakob von Kopfschmerzen nichts erzählt hat. Also dokumentiert ist jetzt beides nicht. Ist auch schon mal schlecht, ne? Du hast ja schon mal gesagt, Gedächtnisprotokoll. Wenn da irgendwas ist, am besten, wenn jemand im Krankenhaus ist, in Stichpunkten aufschreiben, was haben die gesagt, die Ärzte, was machen die mit mir?
Genau, dass man es entweder selber aufschreibt oder in diesem Fall, dass die Tochter notiert. Ich war bei der Morgenvisite dabei, mein Vater hat gegenüber den Ärzten über Kopfschmerzen geklagt, über jenes und dieses geklagt und das am besten dann entsprechend festhalten.
Weil so ein Gedächtnisprotokoll, wenn das halt dann damals passiert ist, das hat dann schon Gewicht auch.
Es hat mehr Gewicht, je zeitnäher es zum Ereignis liegt, das liegt auf der Hand. Ja.
Aber man sagt das immer so, das müsst ihr aufschreiben, das müsst ihr machen. Aber macht man das nicht?
Man macht es vielleicht nicht in dem Moment, aber nachher, wenn man meint, da ist ein Fehler passiert und das liegt ja meistens dann noch nicht so lange zurück, dann sollte man es spätestens notieren.
Also der behandelnde Arzt, wie gesagt, ist sich sicher, dass Jakob von Kopfschmerzen nichts erzählt hat. Wunderlicherweise kann er sich aber 4 Jahre später an den Patienten Jakob an sich gar nicht erinnern. Das ist jetzt also ein bisschen seltsam, muss ich sagen, irritiert mich jetzt auch. Kommt das häufiger vor, dass sich Ärzte nach so vielen Jahren an zurückliegende Fälle genau erinnern können? Also an den Patienten jetzt in dem Fall nicht, aber an so einen Fall? Und in dem Fall sind es ja nur Kopfschmerzen.
Ja, das ist etwas, was mich als Patientenanwalt oftmals erstaunt. Ich frage dann vor Gericht immer, wissen Sie noch, was Sie letzte Woche Donnerstag zum Mittag gegessen haben?
Trickser.
Das weiß der Arzt, die Ärztin dann meistens nicht, aber kann sich dann noch erinnern, was jahrelang zurückliegt. Also da muss man oftmals wirklich ein Fragezeichen dran machen. Es gibt natürlich Fälle, die auch dem medizinischen Personal in besonderer Erinnerung geblieben sind, weil irgendwas Besonderes auch passiert ist. Und dann kann man sich vielleicht erinnern. Aber es ist oftmals erstaunlich, wie das Erinnerungsvermögen da noch vorhanden ist, gerade wenn man dann, wenn das Jahre zurückliegt und hat in der Zwischenzeit vielleicht 2000 weitere Patienten behandelt, kann sich noch genau an den einen erinnern, da muss ich manchmal wirklich ein Fragezeichen dran setzen.
Und das Gericht im Zweifel ja vielleicht auch.
Genau.
Wir kommen gleich nochmal auf den Kopfschmerz bei Jakob. So unauffällig die Untersuchungen ansonsten bisher ausgefallen sind, umso heftiger verschlechtert sich am selben Tag noch sein Zustand. Am Nachmittag sitzt Jakob völlig apathisch auf der Bettkante. Er schwitzt und er reagiert nicht auf die Ansprache des Pflegepersonals. Um diesen plötzlichen und besorgniserregenden Zustand abzuklären, wird bei Jakob ein CT gemacht. Auf den Bildern sieht man unter anderem ein frisches subdurales Hämatom, also eine Schädelhirnverletzung. Und Jakob wird dann sofort zur Not-OP in den Operationssaal geschoben. Aber die Ärzte können leider nicht mehr verhindern, dass Jakob aufgrund der schweren Hirnschädigungen in ein Wachkoma fällt. In diesem Zustand verbringt er noch ein gutes Jahr in einem Pflegeheim und verstirbt dann. Oh, Peter, was bringst du uns eigentlich immer für Schicksale mit? Das ist ganz schlimm immer. Besonders, weil es auch hier erst wieder hieß, alles halb so schlimm. Und dann wird es da wieder ganz schlimm. Also ich denke, wir sollten jetzt wirklich mal über diesen Kopfschmerz sprechen, den Jakob ja hatte, als er noch fit und ansprechbar bei der Visite war. Der Arzt sagt nach Jahren, nein, hatte der nicht, keine Kopfschmerzen. Ist das an dieser Stelle wichtig?
Ja, das ist nicht nur wichtig, sondern ganz entscheidend. Sollte Jakob bei der Morgenvisite tatsächlich über Kopfschmerzen geklagt haben, so hätte ein CT, eine Computertomographie, durchgeführt werden müssen. Wenn die durchgeführt worden wäre, das ist jetzt der hypothetische Part, so der Sachverständige, dann wäre die Blutung auf jeden Fall festgestellt worden und es wäre sofort eine Therapie, eine Operation eingeleitet worden. Das wäre dann fehlerhaft gewesen. Sollte er hingegen nicht über Kopfschmerzen geklagt haben, dann wäre es auch nicht fehlerhaft, weiter abzuwarten. Dann wäre es nicht angezeigt gewesen, dass man eine Computertomographie durchführt.
Ja, unsere Folge heißt nicht umsonst Aussage gegen Aussage. Wem hat das Gericht denn jetzt letztendlich geglaubt und wie hat das entschieden?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Als Patientenanwalt macht man es häufiger so, das hatten wir auch in diesem Fall gemacht. Wir haben den handelnden Arzt, der entsprechend negiert hat, dass über Kopfschmerzen gesprochen worden sei, mitverklagt. Man kann natürlich den Krankenhausträger verklagen, man kann aber auch die handelnden Personen verklagen. Ja. Das macht man im Regelfall dann so, wenn man befürchtet, in Anführungszeichen, dass der eine entsprechende Aussage tätigen kann, die dem Patienten schadet. Nämlich, indem man ihn mitverklagt, kommt er aus der Zeugenrolle raus und wird zur Partei.
Okay.
Und die Aussage einer Partei hat ein geringeres Gewicht als die Aussage eines Zeugen. Also er war nicht mehr Zeuge, sondern Partei. Er wurde dann angehört als Partei, hat natürlich auch ein gewisses Gewicht, aber ist immer noch ein Minus gegenüber der Zeugenaussage. Die Tochter ist nicht Partei, sondern Zeugin. Mhm. Die wurde entsprechend vernommen. Und dann schaut das Gericht natürlich, wer ist glaubwürdiger in der Person und wessen Aussage ist glaubhafter. Glaubwürdig, Person, glaubhaft, die Aussage. Und das bewertet es entsprechend. Und da ist so der Nachteil im Regelfall für den Patienten, weil der Patient muss entsprechendes beweisen. Die Beweislast liegt im Arzthaftungsrecht im Regelfall beim Patienten. Wir kämpfen zwar schon seit vielen Jahren darum, dass sich das mal ändert, zumindest in Teilbereichen ändert. Beim groben Fehler dreht sich die Beweislast um, da muss der Arzt etwas beweisen. Aber generell ist die Beweislast beim Patienten. Darum hat er es meistens schwerer nachzuweisen, dass Entsprechendes geäußert worden ist. Aber hier war es so, dass das Gericht das ein Stück weit offen gelassen hat und gesagt, ja, das spricht doch vieles dafür, dass sich die Tochter da besser dran erinnern kann als der Arzt, wo das schon so jahrelang zurückliegt. Und darum hat das Gericht auch einen Vergleichsvorschlag unterbreitet, aufgrund dieser unklaren Beweissituation.
Ich habe noch ganz kurz eine Frage zu der Zeugin dann, also die Tochter. Äußert die sich dann vor Gericht, wird die dann gefragt und äußert sich, da spricht jetzt nicht für sie der Anwalt, sondern sie erzählt das dann schon selber.
Ja, natürlich. Sie ist geladen worden als Zeugin und wird dann entsprechend vernommen. Sie hat zwar ein Zeugnisverweigerungsrecht, weil sie Angehörige ist, aber wenn sie aussagen möchte, dann kann sie entsprechend aussagen. Das hat sie in dem Fall auch getan.
Aber es kommt ja auch so wirklich auf die Persönlichkeit an, die man dann so hat. Wenn man jetzt eine starke, gestandene Frau ist und sagt, ja, das ist so gewesen und ich verkaufe das jetzt hier auch so, ich erzähle hier die Wahrheit. Oder man ist vielleicht so ein ganz schüchterner, zurückhaltender Mensch und kann das auch nicht gut formulieren. Und man hat dann ja vielleicht auch ein bisschen Angst, weil Aussage gegen Aussage, die andere Aussage kommt von einem Arzt. Was ja vielleicht auch ein bisschen Eindruck macht oder man ist ein bisschen verunsichert. Also kann man da auch was falsch machen in dem Moment?
Nein, man kann nichts falsch machen, weil man muss schlichtweg die Wahrheit sagen. Man muss sich immer klar machen, auch wenn man nicht vereidigt wird und etwas Falsches, Wahrheitswidriges aussagt, ist das eine Falschaussage, die zu strafrechtlichen Konsequenzen führen kann. Das gilt für beide Seiten, auch für die Arztseite oder mitunter wird auch das Pflegepersonal als Zeuge benannt, da gilt das entsprechend. Und wenn man vereidigt wird, ist bei einem Meineid die Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, also eine gehörige Strafandrohung, nicht unter einem Jahr. Meineid ist damit ein Verbrechen, kein Vergehen, ein Verbrechen. Und das hat schon natürlich Eindruck auf jeden Einzelnen, dass man sich sehr, sehr gut überlegt, ob ich da die Wahrheit sage oder vielleicht eher nicht.
Ich mache jetzt mal so den Markus Lanz. Wir bleiben jetzt nochmal in diesem Thema. Jakobs Tochter ist als Zeugin vor Gericht. Wie wird mit Zeugen umgegangen? Weil ich glaube, wenn man das nicht jeden Tag macht, man ist nervös. Wird man da wie in so Filmen auch wirklich auseinandergenommen?
Also du sprichst das sogenannte Kreuzverhör an, wo der Staatsanwalt aufspringt und auf den Zeugen zugeht und sagt, so, jetzt sagen Sie die Wahrheit. Ja, leider ist das ein völlig verfälschtes Bild. Also es gibt immer noch Mandanten, die nach einer Verhandlung zu mir kommen und sagen, ja, warum sind Sie denn nicht mal zum Richterpult gegangen und haben auf den Tisch gehauen und sind rüber zur Gegenseite und haben die entsprechend angesprochen. Das ist in amerikanischen Prozessen teils noch der Fall. Manche wundern sich auch, warum wir keine Geschworenen mehr haben, die darüber entscheiden. Das gibt es wirklich.
Schöffen gibt es ja dann bei uns.
Schöffen, aber die wirklich nach Geschworenen suchen, auch den 12 Geschworenen, vielleicht den Film gerade vorher gesehen haben. Geschworene gibt es bei uns schon seit 1924, seit der sogenannten Emminger Verordnung, um ja mal was Juristisches einzubringen, gibt es die nicht mehr. Also nein, also man muss sich wirklich völlig von diesen deutschen Gerichtsserien lösen und das ist nicht die wirkliche Praxis. Also ja, die Zeugen werden schon mal mitunter auch nicht härter angefasst, aber schon nachdringlich gefragt von der jeweiligen Gegenseite, wenn die nicht das aussagen, was man sich für seine Partei wünscht, aber es bleibt immer noch im Rahmen des Erträglichen und ist noch sozial adäquat, will ich mal sagen. Okay. Aber du wirst sicherlich jetzt noch fragen wollen, was waren die Überlegungen des Gerichts zu dem Vergleichsvorschlag?
Pass auf, Peter, was ich ja unbedingt noch fragen will, was war denn genau die Frage, wollte ich gerade.
Das ist wunderbar, dass du die stellst. Ja. Das möchte ich auch gerne noch beantworten. Ich möchte es aber einmal zitieren. Und das Gericht hat nämlich gesagt, einerseits ist zu berücksichtigen, dass Jakob seit der Behandlung bis zu seinem Tode die ganze Zeit im Koma lag. Der komatöse Patient ist sicherlich nicht so zu behandeln wie der sofort verstorbene Patient. Allerdings ist bei dem Schmerzensgeld auch zu berücksichtigen, dass wissenschaftlich derzeit nicht erwiesen ist, ob und wie viel ein komatöser Patient mitbekommt. Wir haben ja schon einmal gelernt, dass es für den Tod, wenn er sich sehr schnell ereignet, gar kein bis ein sehr geringes Schmerzensgeld gibt. Je länger die Leidenszeit ist, umso höher das Schmerzensgeld. Und je mehr man davon mitbekommt, dass man entsprechend gesundheitlich eingeschränkt ist, auch umso höher das Schmerzensgeld. Also wenn man im Koma liegt, um das einfach verkürzt zu sagen, bekommt man ja gar nicht mit, dass man Schmerzen hat, darum kriegt man auch kein Schmerzensgeld. Das war so der Gedanke des Gerichts und das ist auch der Gedanke der Rechtsprechung. Und darum hat das Gericht hier nur ein recht geringes Schmerzensgeld von 25.000 Euro vorgeschlagen und dann auch einen Teil der Beerdigungs- und Heilbehandlungskosten, die noch angefallen sind, sodass letztendlich ein Gerichtsvorschlag von 35.000 Euro unterbreitet worden ist, den auch beide Seiten angenommen haben. Wir haben den angenommen, weil wir gesagt haben, Die Beweissituation, Aussage gegen Aussage, um nochmal den Titel der Episode aufzugreifen, ist, wenn das Gericht urteilt, für uns die schlechtere Ausgangssituation, sodass es sein kann, dass wir komplett den Fall verlieren. Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen das so an, und damit hat es dann auch sein Bewenden gehabt.
Und das Geld geht an die Erben von Jakob. Peter, Thema Schmerzensgeldhöhen. Warum sind die, jetzt sind wir schon wieder bei amerikanischen Filmen, aber auch bei der amerikanischen Realität, warum sind diese Schmerzensgelder in den USA immer so viel höher? Da verbrennt man sich am Kaffee bei McDonald's und kriegt 40 Millionen oder was weiß ich.
Das Schmerzensgeld in den USA ist deutlich geringer als bei uns.
Da gibt Was sind das denn dann immer für Summen, die man da hört? Millionen?
Das sind sogenannte Strafgelder, Punitive Damage nennt sich das. Das sind die Beträge, die diese hohen Summen ausmachen. Beispielsweise in Kalifornien, das ist immer in den USA bundesstaatsabhängig, was die Schmerzensgelder anbelangt, ist das höchste Schmerzensgeld, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber so um die 350.000 Euro. Mehr gibt es gar nicht an Schmerzensgeld. Da gibt es bei uns höhere Schmerzensgelder. Wir sind jetzt knapp über 1 Million bei schwerst geschädigten Patienten. Das ist wirklich, wie gesagt, ein Irrglaube, dass in den USA höher ist. Das ist dieses andere Institut, was wir hier nicht haben in Deutschland. Und dadurch kommen diese Rentensummen verbrüht am heißen Kaffee bei McDonald's 2 Millionen oder 20 Millionen oder was auch immer an Dollar. Das hat aber nichts mit Schmerzensgeld zu tun. Also davon muss man sich lösen. Die Schmerzensgelder als solche sind in den USA niedriger als bei uns.
Ach Peter, wir können noch so viel von dir lernen. Deswegen machen wir am besten nächste Woche direkt mal noch einen neuen Podcast. Was hältst du davon?
Das machen wir. Nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start. Und bis dahin sagen Tanina und Peter
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.